Hast du dich auch schon mal gefragt, welchen beruflichen Weg soll ich einschlagen? Ist der, den ich gerade gehe, der richtige? Und wie haben es meine Idole und Vorbilder geschafft, erfolgreich zu werden? Angst anzufangen oder ein fehlender Plan sind dabei völlig normal. Mein Podcast Durchgestartet wird dir die richtige Portion Motivation, Inspiration und Unterhaltung mit auf den Weg geben. Hier erzählen dir junge Durchstarter von ihren persönlichen Wegen und Erfahrungen hin zum beruflichen Erfolg. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist Fashion Designer Martin Appelt. Martin ist 27 Jahre jung und hat im Anschluss an sein Studium an der Akademie für Mode und Design in Düsseldorf Anfang 2019 sein eigenes Haute Couture Fashion Label gegründet. Mit seinen ersten Kollektionen durfte er seine Outfits bereits auf der Fashion Week in Mailand, Paris und Krakau präsentieren. Seine Kollektionen setzen sich vor allen Dingen mit sozial relevanten Themen auseinander. Beispielsweise geht es in seiner Kollektion mit dem Titel Macho um die aktuelle Geschlechterdebatte. Das Top-Magazin nannte Martin bereits den neuen Shooting-Star am Fashion-Himmel. Martin, bei dir dreht sich ja wirklich alles ums Thema Fashion und Mode. Wir hatten ja gerade schon kurz drüber gequatscht. Du hast mir auf jeden Fall gesagt, du brennst richtig für dieses Thema. Warum?
Mode war für mich immer Inspiration, aber auch Möglichkeit, sich auszudrücken. Und das auf ganz vielfältige Weise, denn Mode ist nicht nur klassisch das, was wir anziehen, sondern es ist ein ganzer Rattenschwanz, der da mitkommt. Es sind Editorial-Shootings, es sind Printmedien, die man ansprechen kann. Es sind alles Themen, die mich schon immer interessiert haben, gerade der Medienbereich. Die Art und Weise, sich da austoben zu können, das fand ich immer super interessant. Und als es dann darum ging, meinen Lebensweg zu planen und zu schauen, was ich beruflich machen möchte, war eigentlich schon immer klar, dass es in diese kreative Richtung gehen sollte und dass dann im Bereich Mode, wie einfach gesehen, da habe ich die meiste Möglichkeit, in ganz viele verschiedene Felder der Kreativität einzutauchen. Und deswegen bin ich dafür dann entschieden.
Das heißt, dir gefällt vor allen Dingen die Vielfältigkeit in dem Bereich, dass man mal hier reinschnuppern kann, das machen kann, dort was machen kann, dass dem Ganzen eigentlich keine Grenzen erstmal gesetzt sind.
Genau, und ich muss sagen, die Möglichkeit zu provozieren auf ganz unterschiedliche Art und Weise, im Positiven wie im vielleicht auch Negativen, je nachdem, wie man es aufnimmt, ist, glaube ich, gerade weil es um die Körperlichkeit geht und, glaube ich, somit das Persönlichste ist, was wir nach außen tragen, wie wir uns kleiden, ist, glaube ich, einfach für mich eine tolle Möglichkeit, sich da aktiv zu werden.
Also ist Mode für dich vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, dich selbst auszudrücken?
Ja, absolut.
Und Provokation spielt für dich deswegen eine große Rolle, weil du selber sagst, okay, du bist ein super provokanter Typ, oder wo ist da die Verbindung zur Modewelt?
Ich denke, mein Humor sicherlich kann zu Zeiten provokativ sein, aber ich glaube, Provokation wird immer sehr negativ gebrandet. Man kann auf ganz vielfältige Weise provozieren. Schon indem man einfach eine Meinung äußert, kann man und Meinungen damit hervorruft, ist es ja schon im Endeffekt eine Provokation. Und ich glaube, einfach etwas zu gestalten, was die Leute dazu anregt, darüber nachzudenken, das ist, denke ich mal, das, was ich mit Provokation meine. Aber vielleicht ganz kurz dazu, meine größte Inspiration ist, oder der Weg in die Mode war für mich die Sendung Die Nanny. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ist vielleicht ein bisschen zu jung für, aber diese Outfits, die Art und Weise, wie sie sich damals ausgedrückt hat, was gerade Anfang oder Mitte der 90er viele Leute ganz unterschiedlich berührt hat, positiv wie negativ, das ist, diesen Trash-Faktor mit aufzunehmen, das ist sicherlich etwas, was mich heute immer noch begleitet.
Also Provokation im positiven Sinne, einfach Menschen zu erreichen und Menschen genau. abzuholen und zu sagen, hey, denkt doch mal da und da drüber nach, beschäftigt euch mal mehr damit. Oder es muss ja nicht immer direkt eine krasse Message haben, aber einfach zu sagen, okay, ich mache was, was sonst kein anderer so macht, und deswegen erregt man erstmal Aufsehen. Und jetzt ist halt die Frage, provoziert man jetzt positiv oder negativ? Ich glaube, polarisierend ist da vor allem.
Polarisierend, also ja, provozieren, um zu provozieren, das hätte keine Richtung. Ich habe schon gerne klare Aussagen, Themen, die ich ansprechen möchte, allerdings nicht belehrend, sondern ich gehe gerne mit den Themen, die ich aufgreife, sehr humoristisch, sehr leicht und ohne Bewertung um. Denn ich möchte niemanden belehren, und in der Position fühle ich mich auch nicht, sondern eher auf einen Zustand, sei dieser jetzt positiv oder negativ, einfach aufmerksam machen, der einfach gerade existiert, und zu diesem Thema einfach die Aufmerksamkeit bringen und nicht zu der Art und Weise, wie Menschen damit umgehen. Und das ist, denke ich, etwas, was vielen Leuten einfach einen Kanal gibt, mit dem, was ich an Mode mache, zu resonieren und sich einfach angesprochen zu fühlen.
Ja, super spannend. Vor allen Dingen, wenn man das so offen hält auch und sagt, okay, ihr könnt euch selber überlegen, was ihr jetzt daraus macht, wie ihr das Ganze interpretieren wollt. Das macht's ja dann spannend, wenn man wirklich eine Debatte schaffen kann oder einen Raum dafür durch die Mode eben. Jetzt hast du es gerade eben schon mal leicht angeschnitten, dass du dann gesagt hast, okay, du möchtest wirklich in den Bereich Mode, Fashion, und du hast ja auch studiert. Vielleicht kannst du einmal kurz umreißen, wie die ganze Modekarriere grundsätzlich bei dir begonnen hat. Hat das mit dem Studium angefangen oder warst du schon vorher in dem Bereich aktiv?
Also aktiv war ich in dem Bereich jetzt als Kind jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Nähkurs besucht. Ich war immer von dem Glamour-Effekt der Mode immer begeistert, aber auch von der Art und Weise, wie man sich damit darstellen kann in der Öffentlichkeit. Das war sicherlich in frühen Jahren noch sehr oberflächlich. Aber das Interesse war immer schon da. Ich glaube, meine arme Mama schon seitdem ich 6 bin, in zu hohe Schuhe und zu kurze Kleider gezwängt. Den Gefallen hat sie mir dann getan. Aber das ganze Thema Mode war auf jeden Fall immer präsent. Gerade, wie gesagt, die Möglichkeit, sich damit ausdrücken zu können und was man damit kommuniziert in die Außenwelt, war für mich extrem interessant. Gerade wenn man sehr bescheiden aufgewachsen ist und große Designer diese Dramatik in der Mode bewundert, was man darüber seine Außenwelt mitteilen kann, ist es, denke ich, immer etwas ein Traum, einmal Teil davon zu sein, aber auch den Lifestyle mitgestalten zu können. Und so, sage ich mal, ist dieser Samen gewachsen. Und als ich dann meine Schule abgeschlossen habe, habe ich überlegt, okay, wo möchte ich hingehen? Dann ein Jahr nachher bin ich nach Amerika ausgewandert, um mich selber zu finden. Und schon da kam das Thema auf ganz verschiedene Weise auf mich zu. Und als ich zurückkam, wusste ich, das ist auf jeden Fall das, was ich studieren möchte. Und da ich aus Düsseldorf komme, war die AMD, die war mir schon ein Begriff, also war für mich jetzt die renommierteste Universität dafür, vor allem mit verschiedenen Standorten. Und diesen Weg bin ich dann sehr blauäugig einfach mal gegangen.
Ich glaube, manchmal darf man sich auch gar nicht zu viele Gedanken im Vorfeld machen, sondern man muss dann einfach mal anfangen und sagen, okay, ich wage jetzt einfach mal meinen Fuß halt mal meinen Zeh ins kalte Wasser rein und starte dann einfach. Konntest du Dinge aus dem Studium mitnehmen für deinen jetzigen Alltag als Designer?
Ja, absolut. Also ich habe mich tatsächlich in den ersten 2-3 Semestern etwas schwierig getan, weil die Art und Weise, wie uns vermittelt wurde, zu designen, einfach mit mir jetzt nicht resoniert hat, was vollkommen in Ordnung ist. Für andere hat es dafür hervorragend funktioniert, von Collagen neue Silhouetten zu schaffen. Ich habe einfach noch nicht so den Weg gefunden, wie ich das, was ich kommunizieren möchte, nach außen trage. Ich wollte immer sehr plakatträchtig arbeiten und sehr plakativ arbeiten. Und bis ich dann irgendwann diesen Weg gefunden habe zu meine aktuelle Situation im Leben und gesellschaftliche Themen einzubinden und daraus neue Silhouetten zu schaffen, Popkultur mit einzubeziehen, was so meine größte Inspiration auch jetzt noch ist. Das hat einen Moment gebraucht, und das hat auf jeden Fall die AMD oder diese Plattform mir die Möglichkeit gegeben, Stück für Stück meinen eigenen Weg zu finden und
Also sich da vor allen Dingen ranzutasten, wie man Designs erstellt, wie man kreative Schaffensprozesse in die Wege leitet? Oder wie kann man sich so ein Studium vorstellen? Was sind da so Dinge, die da auf einen zukommen?
Also man kriegt das Werkzeug an die Hand. Man muss sich aber gleichzeitig selber weiterbilden, weil wie ich eben schon erwähnt habe, es ist so ein breiter Fächer. Man muss so viele Qualifikationen selber mitbringen, nicht nur die Kreativität, sondern auch super viel Ausdauer. Man muss sich in Programme reinarbeiten, was einfach in so einem Studium, in so einer kurzen Zeit einfach gar nicht die Möglichkeit ist. Das war von Anfang an ganz klar kommuniziert. Keine Freizeit gehabt in den letzten 7 Jahren, weil ich mich komplett nur mit diesem Studium und meinen Kollektionen auseinandergesetzt habe, um selbst im Studium die größtmöglichen Produktionen aufzuziehen und halt die Reichweite zu schaffen oder die Grundlage zu schaffen, irgendwann Reichweite zu bilden. Und das ist aber eigenes Engagement. Das haben einige andere ebenso verfolgt, einige andere aber auch wiederum nicht. Und das ist aber auch der Sinn und Zweck, das wird von Anfang an so kommuniziert, ihr müsst 150% geben, weil einfach die Zeit hier nicht reicht, alles zu vermitteln. Man muss sich mit Photoshop weiterbilden, man muss sich in den Schnitt reinarbeiten. Wir kriegen dann eine Schnittausbildung, aber wir sind nicht ausgebildete Schneider, sondern wir verstehen, wie Schnitt funktioniert. Und je nachdem, wie engagiert man ist, bildet man sich da weiter, spricht noch mit dem Lehrer auch nach den Stunden, arbeitet zu Hause da dran und geht nicht einfach zur nächsten Schneiderei und sagt mal, mach mal. Was auch finanziell gar nicht möglich war. Deswegen musste ich mich dann in die Sachen selber wirklich auch reinarbeiten, was jetzt aber super ist, weil ich jetzt mit meinen wirklich hochprofessionellen Schneidern zusammen am Schnitt sitze und wir zusammen über die Schnittführung nachdenken können und ich wirklich Input bringen kann, weil ich auch im Design schon verstehe, wo muss der Reißverschluss sitzen, wie kann ich aber auch verschiedene Nähte verlegen, damit man eine gewisse Ästhetik erreicht, die sonst gar nicht möglich wäre. Und das ist, denke ich mal, die Grundlage wirklich für jeden Designer, auch die Handwerke, die dahinter stecken, also in der Produktion auch zu verstehen. Und das hat die AMD mit wirklich ganz tollen Lehrern uns die Möglichkeit gegeben, das zu vermitteln, wenn man denn da interessiert war und zugehört hat.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, es werden auf jeden Fall einem die Grundlagen mit auf den Weg gegeben und dann wird kräftig auch ausgesiebt, wer bringt genug Elan mit, um dann über die Zeit im Studium hinaus noch Projekte zu starten, sich weiterzubilden, weiter seine Fähigkeiten auch auszubauen und eben nicht nur das, was man im Studium lernt, das dabei zu belassen und zu sagen, ja, und jetzt lege ich mich auf die Couch und gucke Netflix, sondern dass es halt wirklich ein 24/7 Beschäftigungsprogramm ist, wenn man in der Fashion-Industrie unterwegs sein möchte. Ich glaube, dass es auch vor allen Dingen deswegen wichtig ist, weil ich stelle mir das schon als ein hartes Pflaster vor, wo die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Nimmst du das genauso wahr?
Ja, also die Konkurrenz, gerade das Konkurrenzdenken ist permanent Begleiter, natürlich, denn Ideen haben viele Leute und die Möglichkeit, diese Ideen in einer gewissen Zeit umzusetzen, ist halt tatsächlich einmal vom Geld und vom eigenen Netzwerk abhängig, was super ist, wenn man das hat. Wenn man das nicht hat, muss man halt doppelt so viel arbeiten, um genug Aufmerksamkeit zu erreichen, genug Designs zu entwickeln, die wirklich so einzigartig sind, dass man ohne eine riesige Reichweite trotzdem auf die richtigen Investoren und andere Supporter zukommen kann. Und das war bei mir Gott sei Dank der Fall, aber man muss auf jeden Fall schon im Studium diese Grundlage legen, in die Kommunikation gehen mit unterschiedlichen Firmen, mit unterschiedlichen Produzenten, um einfach auch zu verstehen, wie funktioniert es. Und gerade Dinge wie Photoshop, wie die Kommunikation mit Veranstaltern. Das sind alles Sachen, die ich schon bereits im Studium in die Wege geleitet habe und dadurch hatte ich etwas, auf das ich dann aufbauen konnte.
Ja, ich merke schon, Modedesigner zu sein bedeutet mehr als nur am Tisch zu sitzen und ein paar Skizzen zu machen und sich ein paar nette Outfits zu überlegen. Es geht auch hier wieder darum, ums Connecten mit Leuten in Verbindung zu setzen, zusammenzuarbeiten und in vielen verschiedenen Bereichen halt gewisses Know-how mitzubringen und Fertigkeiten, sei es jetzt, wie du gerade gesagt hast, mit Photoshop oder mit anderen Bearbeitungsprogrammen, wie auch immer, dass man sich mit den technischen Skills auseinandersetzt, wie nähe ich überhaupt etwas zusammen, also so das Ganze, oder auch Marketing, ja auch ein riesengroßer Bereich, das sind ja alles Dinge, mit denen du dich dann ja beschäftigen musst, also ein kleines Multitalent auf vielen Ebenen ja dann sein musst. Ne? Jetzt hätte ich noch die Frage, wie lange du, ob du das so einordnen kannst, wie lange du an so einem einzelnen Outfit sitzt, also wie viele Stunden Arbeit in der Produktion eines Outfits stecken. Also von, von der Idee bis zum fertigen Endprodukt. Vielleicht kannst du da einmal so diesen Schaffungsprozess beschreiben.
Sehr gerne. Also es ist super divers, denn zum Beispiel gerade die Skikollektion, die ich gemacht habe, die ist extrem aufwendig. Da haben allein die Entwicklung des Schnittes und der Zusammensetzung, das hat Wochen in Anspruch genommen für einen Teil teilweise. Wenn man jetzt ich kann es dir gerne mal an dem Beispiel machen. Wir haben angefangen, erstmal die Idee zu entwickeln. Also ich habe angefangen, die Idee zu entwickeln. Dann habe ich erstmal eine ganz einfache Skizze gemacht. Man sieht das ja so sehr romantisiert auf Instagram, wenn dann Designer da die dramatischsten Illustrationen machen. Also so designt man eigentlich nicht. Ich hätte auch gar keine Zeit, auch keine Lust, so eine Illustration zu machen, denn es gibt, das ist ein eigener Beruf, es gibt Illustratoren, denen gibst du deine Idee und die machen dann für Lookbooks oder für andere Publikationen, für Fashion-Magazine machen dann aus dem Look, den sie sehen, dann eine tolle Zeichnung. Ich mache eine super schnelle Skizze, weil ich mich nur daran erinnern muss mit Notes, was ich machen möchte. Das dauert, weiß ich nicht, 5 Minuten. Und dann setze ich das im Computer um und mache eine technische Zeichnung am Computer, wo dann aber auch schon ganz klar festgelegt werden, wo sitzen welche Nähte, wie lang sind die Nähte, weil man eine ganze Bemaßung dann auch da machen kann. Das braucht tatsächlich ein paar Stunden, je nachdem, wie aufwendig das ist. Ich hatte jetzt einige Sachen, die wir gerade für die Fashion Week produzieren. Da habe ich tatsächlich einen ganzen Tag an einer technischen Zeichnung gesetzt, aber da macht man auch von der Seite, von vorne, von hinten, von innen, wo man wirklich auch festlegt, wie lang sind welche Reißverschlüsse, das ist halt, wo sitzen welche Taschen und so weiter und so fort. Wenn man dann an den Schnitt geht, das kann sicherlich, braucht man in der Regel so ein guter Schnittmacher, braucht so einen Tag für, sage ich mal, ein sehr kompliziertes Outfit. Für die Sachen, da sind wirklich Tage und Wochen drauf gegangen, weil da 10 Prototypen angefertigt werden mussten, um zu schauen, okay, wann sind die Linien an der richtigen Stelle, dann wird gefittet. Das ist schon ein Prozess, aber prinzipiell hat ein Schnittmacher einen Tag Zeit, einen kompletten Schnitt zu erstellen. Am nächsten Tag, währenddessen wird dann schon der Prototyp gefertigt und die Produktion selber braucht dann, je nachdem wie groß ist es, dann halt auch nochmal einen Tag. Gerade wenn man jetzt im kleinen Atelier ist mit 2-3 Leuten, ist es schon schnell zu realisieren. Wie diese Skikollektion zum Beispiel braucht, selbst wenn man die jetzt im größeren Stil produziert, was wir jetzt vorhaben, also schon mal überlegen, also wenn wirklich alles perfekt eingestellt ist, 30 Mannstunden. Das sind circa, wenn man das jetzt umrechnen würde, 3 Tage pro Teil. Das ist schon viel, aber das rechtfertigt dann halt auch den Preis.
Ja, Wahnsinn. Ja, ich höre schon raus, dass es vor allen Dingen gar nicht so auch nur darum geht, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Idee im Kopf und ich male das jetzt mal auf und dann nähe ich das mal irgendwie zusammen, sondern dass du halt wirklich dieses technische Grundverständnis auch brauchst, dir zu überlegen, wo setze ich jetzt welche Naht, wie kann ich das zusammennähen, zusammenbasteln, so dass es am Ende auch irgendwie einem Menschen passt und beweglich ja auch ist. Ich meine, muss sich ja auch in der Kleidung irgendwo ein Stück weit bewegen können im Optimalfall, vor allen Dingen in Skikleidung und dann auch ja die Auswahl der Stoffe, das sind ja auch dann alles Dinge, auf die dann noch geachtet werden muss.
Das habe ich tatsächlich, also noch eine kleine Note dazu, das habe ich jetzt natürlich war in den letzten Jahren so ein bisschen Learning by Doing, gerade wenn es so in die Aktivmode geht, gerade jetzt für Sport und für andere Sachen, also gibt es einfach Standards, die erfüllt werden müssen, sei es jetzt so ein Recoship, dass wenn man verschüttet wird im Schnee, man gefunden werden muss, das muss man halt researchen, das muss man wissen, aber wenn es jetzt um normale Kleidung geht, sei es jetzt eine Denimjacke oder was auch immer, sind natürlich die Auflagen andere, aber auch da muss man wissen, und das ist auch wieder ein eigener Job, das ist ein Textiltechnologe, der einem genau sagt, okay, da für die und die Seasons sind die Sachen gedacht, das und das sollen die aushalten, bei so und so viel Grad wollen wir es waschen können oder halt auch nicht. Und dann wird entschieden, okay, das Material muss diese und diese Zusammensetzung haben. Und wenn man ein bisschen Stretch will, dann nehmen wir den, weil das ist nicht nachhaltig. Und alles, was wir machen, ist nachhaltig. Deswegen ist das halt auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Aber Gott sei Dank wachsen wir jetzt gerade sehr schnell. Das heißt, jetzt können auch diese zusätzlichen Berufsfelder mit reingenommen werden, wo man sich dann jetzt halt nicht komplett selber drum kümmern muss.
Ja, super cool. Da hört man direkt wieder raus, wie vielfältig das Ganze ist. Allein schon, was die Stoffe angeht und die Möglichkeiten, die man dadurch auch hat. Jetzt stelle ich mir trotzdem noch immer die Frage, bevor es dann dazu kommt, dass ihr sagt, okay, du gibst einen Schnitt in Auftrag oder setzt dich selber dran, nähst das Ganze zusammen. Irgendwoher müssen die Ideen ja auch dann kommen. Wo ziehst du deine Inspirationen her?
Ich glaube, ich habe das eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Meine Grundinspiration ist immer die Popkultur.
Genau, was,
was basically das ist, wo mit wir uns aktuell gesellschaftlich beschäftigen, auf eine sehr bunte und plakative Art und Weise umgesetzt. Das ist immer so die Grundinspiration. Hauptsächlich inspiriert mich da tatsächlich mein eigenes Leben, die Situation, in der ich im Moment bin. Deswegen sind meine Kollektionen immer auch sehr, sehr persönlich, sehr emotional aufgeladen und hat immer ein Thema, was in irgendeiner Weise für jeden relevant ist, zumindest in der aktuellen Situation. Denn was mich beschäftigt, egal wie ich damit umgehe, ist ja nicht sehr anders von dem, was dich jetzt mehr oder weniger beschäftigt, logischerweise. Sei es jetzt gesellschaftliche Themen, deswegen hat das einen ganz starken Einfluss, politische Themen, die man natürlich auch super, auch da wieder provokant oder sehr spielerisch in Mode einbauen kann, wo super viele verschiedene Meinungen auf so einen Teil treffen und deswegen nimmt jeder dieses Kollektionsteil ganz unterschiedlich auf und reagiert ganz unterschiedlich darauf, was einfach eine Fülle von Emotionen und von Interpretation einfach möglich macht. Und das gefällt mir sehr gut.
Ja, das heißt, du beschäftigst dich quasi mit Themen, die für einen Großteil der Bevölkerung relevant sind, gesellschaftliche Themen, die uns alle eben beschäftigen, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und deswegen ist da auch nochmal wieder dieser Auslegungsspielraum, was fange ich jetzt mit dem Kleidungsstück am Ende des Tages an, vor allen Dingen auch da. Jetzt bin ich so, wenn ich so überlege, was ich für Kleidung im Alltag trage oder ja, wenn ich mir Modemagazine angucke, ist es doch eher die Seltenheit oder zumindest meine ich das mit meinem Fashion-Verständnis, dass das doch eher nicht die Regel ist, dass politische Meinungen, politische Debatten über Mode transportiert werden. Würdest du dem zustimmen oder sagst du, nee, finde ich es ja, das ist absolut im Kommen gerade, dass politische Statements mit Mode gesetzt werden?
Ich glaube, dass das ist einfach super schwierig, denn Politik ist so ein diverses Thema, das, was super viele Meinungen halt auch nicht nur bildet, sondern hervorruft, dass es sicherlich nicht die Regel ist, dass sich damit so intensiv auseinandergesetzt wird. Ich weiß, dass Vêtements zum Beispiel vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren sich mit dem Kriegsthema oder dem Terrorthema auseinandergesetzt hat. Das sind Themen, aber das sind Dinge, das ist sicherlich die Seltenheit, weil nicht jeder möchte sich damit auch auseinandersetzen oder das gerade nach außen kommunizieren, weil damit bezieht man ganz, ganz klar Stellung und da möchte Mode das nach meiner Auffassung zumindest etwas leichter sehen und versteht sich dann nicht als bildendes Medium. Das kann es aber sein. Deswegen finde ich es sehr interessant, gerade selber damit zu spielen, wobei ich da auch sagen muss, politisch, wenn man es jetzt wirklich auf die Politik beschränkt, versucht sich sehr wertfrei aufzunehmen. Es ist immer gesellschaftlich, ist ja immer automatisch auch politisch, aber es geht mehr so Richtung Popkultur und Gesellschaft als jetzt tatsächlich Politik, weil es einfach ein sehr schweres Thema damit umzugehen.
Ja, spannend. Am Ende des Tages ist es ja auch die Kleidung, die dann irgendwo ja auch im Vordergrund stehen soll. Ist natürlich immer schön, wenn das Ganze noch eine Botschaft vermittelt. Das schafft einfach einen Rahmen, der, wie du gesagt hast, polarisierend ist, der Menschen auf etwas aufmerksam macht. Aber letzten Endes ist es ja auch immer noch was Visuelles. Es soll schön sein. Es soll die Leute begeistern im Alltag, wenn sie es tragen. Und nicht, dass man, wenn man etwas anhat, sich die ganze Zeit denkt, so, oh, ist die Gesellschaft total schlimm. Sondern einfach, dass man ja auch irgendwo ein Stück weit Freude daran hat,
genau,
wenn man
Mode, etwas trägt. Mode soll Spaß machen. Zumindest möchte ich das mit meiner Mode kommunizieren. Deswegen greife ich super viele klassische Bilder der Popkultur auf und setze die in die Mode um, wo Leute es anschauen und es eine positive oder lachende Reaktion hervorruft, weil man einfach an etwas erinnert wird, es so aber mit Mode nie verbunden hätte. Und es ist immer, zumindest natürlich nicht alles, aber vieles, was mit so einem Zwinkern zu verstehen ist. Und das ist, denke ich mal, genau das, worauf ich hinaus wollte. Hey, ich habe aufgehört zu schwitzen.
Hat man als Designer manchmal Angst oder anders gefragt, merkst du manchmal, okay, du brennst gerade von deinen Ideen her so ein bisschen aus? Gibt es manchmal Phasen, wo du das Gefühl hast, dir fehlen Ideen auch oder ist das alles eine sprudelnde Quelle ohne Ende quasi?
Also noch nicht. Also sonst wäre mein Investor in Tiers. Nee, also tatsächlich war es immer so, dass ich diese Angst immer hatte, dass das irgendwann mal passieren könnte. Aber sei es jetzt, sobald neue Informationen auf mich zukommen, merke ich, wie ich jetzt schon die nächste Kollektion zur Hälfte schon geplant habe, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit habe, mich jetzt schon damit auseinanderzusetzen. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren einfach so eine unheimliche Sicherheit eingestellt, dass sobald ich Zeit habe zu denken, man so kreativ ist, dass immer etwas Neues entsteht. Und dadurch, dass die Welt sich ändert und dass meine größte Inspiration ist, kommen da immer neue, reichhaltige Ideen aufeinander auf mich zu, die man auf ganz humoristische und ganz unterschiedliche Art und Weise in die Mode implementieren kann. Und ich denke, da mache ich mir keine Sorgen.
Ja, ich glaube, wenn man sich da unter Druck setzt und denkt, ich muss jetzt auf Zwang mir was überlegen und was Neues entwickeln, dann funktioniert das ja sowieso schon nicht. Aber wenn man einfach offen ist und ja, das kommen lässt, wann immer man möchte, in jeder Absolut. Freien Minute, wie du gerade gesagt hast, wenn man Zeit zum Denken dann auch hat, dann kommt das auf einen zu. Ich glaube, das können viele kreative Leute nachempfinden. Nun gibt es ja auch Leute, die von sich behaupten möchten, nicht kreativ zu sein, da keine Ideen zu haben, sich das überhaupt nicht vorstellen könnten, ja, etwas kreativ zu schaffen. Würdest du sagen, okay, ja, solche Menschen sind echt ein hoffnungsloser Fall oder ist Kreativität eine Sache, die man lernen kann?
Also man kann in seinem Feld lernen, konkreter kreativ zu werden, effektiver kreativ zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Lernprozess. Aber jeder Mensch ist kreativ. Nur weil ich jetzt Banker bin und den ganzen Tag mit Zahlen jongliere, was zum Beispiel jetzt gar nicht meiner Person jetzt entsprechen würde. Aber die haben sicherlich einen Weg gefunden, möglichst effektiv und auch kreativ die bestmögliche Version von sich selbst in ihrem Beruf zu sein. Klar, hat nicht jeder diesen Anspruch, aber jeder, der diesen Anspruch hat, der jetzt von sich sagen würde, ich bin nicht kreativ, aber trotzdem ganz innovative Lösungen entwickelt für seine Klienten oder für sein Berufsfeld. Das ist da, wo die eigene Kreativität zum Tragen kommt. Und sobald man schaffend tätig wird, egal in welcher Weise, ist man automatisch kreativ. Und es drückt sich einfach nur, Gott sei Dank, in ganz unterschiedlichen Art und Weisen um. Denn sonst wäre ja auch jeder Designer oder jeder Banker. Das wäre nicht.
Ja, super schön zu hören, weil ich glaube, oft ja, verbindet man Kreativität mal mit Kunst, mit Mode, mit diesen klassischen, ja eben künstlerischen Bereichen des Designs. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn man bestimmte Strategien entwickelt, Autos entwirft, sich mit, weiß ich nicht, Zahlensystemen auseinandersetzt, Lösungswege eben für verschiedenste Probleme findet oder sei es auch im Alltag eigene Probleme löst, ist das ja immer wieder ein kreativer Prozess, wo du dazu kommst, ja, dich mit Dingen auseinanderzusetzen und eigenständig eigene Gedanken und Ideen in die Tat dann auch irgendwo ein Stück weit umzusetzen. Deswegen super schön zu hören und ja, super mutmachende Worte, glaube ich, für alle diejenigen, die denken, okay, ich bin überhaupt nicht kreativ. Also das stimmt auf jeden Fall nicht. Jeder hat da, glaube ich, so seinen eigenen kreativen Kern. Und ganz richtig, wie du gesagt hast, drückt das auf ganz unterschiedliche Art und Weise im Leben aus. Jetzt würde ich mich auch noch fragen, ja, was für Ansprüche du an dich selber und deine Mode stellst. Also ob du da bestimmte Standards hast. Ich meine, ja, ich habe ja eben schon eingeleitet, du warst ja jetzt schon in Mailand auf der Fashion Week, in Paris. Ich meine, ja, man will ja auch immer über sich hinauswachsen. Mhm. Was sind da so Ansprüche, die du immer erfüllen musst, wenn du jetzt ein Kleidungsstück schaffst?
Ich habe schon einen sehr hohen Perfektionismus gerade jetzt nicht nur auf Mode bezogen, sondern auch alles, was damit zu tun hat, sei es jetzt ein Fotoshooting oder ein Video, was ich jetzt zum Beispiel gerade nochmal neu edite, weil das mir so nicht gefallen hat, was ein ganz normaler Prozess ist, irgendwo muss man starten. Die Ansprüche an mich selber sind die Idee, die ich habe, möglichst perfekt und fehlerfrei umgesetzt wird. Das ist gerade bei Mode, wenn man da eine sehr spezielle Vorstellung hat, nicht immer möglich, weil man muss sich halt auf ein System zurückziehen, was funktioniert, gerade in der Schnitttechnik. Und da dann die perfekten Lösungen zu finden, das kann schon mal dann auch entsprechend lange dauern. Deswegen ist es halt Haute Couture. Aber das ist der Anspruch, dass das zu 100% ja, meiner ursprünglichen Idee entspricht, was man ausdrücken möchte und wie, ja, wie es sich anfühlt, wie es sich an, wie es sitzt.
Das heißt quasi, einen Gedanken wirklich in Material dann am Ende des Tages umzusetzen, zu verwirklichen, dass es wirklich dann auch die Botschaft überbringt, das Kleidungsstück wird, was du dir im Kopf auch irgendwo ein Stück weit überlegt hast.
Genau, es muss genau die Emotion sein. Ich weiß noch, als wir den meinen Skianzug entwickelt haben, das Wort und Wort nicht fertig, weil die Schnittführung einfach nicht die richtige war. Und das da auf den Punkt zu bringen, ich erinnere mich ganz genau an diesen einen Moment, wo ich eine Linie komplett weggelassen habe und dafür eine andere gezogen habe. Und auf einmal kam es zusammen, es war genau das zu erkennen, was ich wollte. Und ich habe diese Emotion gespürt und da wusste ich, das kann man gut verkaufen. Das hat funktioniert.
Ja, aber ich finde es vor allen Dingen mega spannend, dass du hier von Emotionen sprichst, wenn du dann auf dein fertiges Werk, kann man ja sagen, blickst. Was sind das dann für Emotionen, die in dir aufkochen? Was fühlst du, wenn du da deine fertige Kollektion oder ein fertiges Outfit da vor dir siehst?
Es hat super viel mit Stolz zu tun, aber eigentlich eher Genugtuung, dass man genau das, was man sich mal auf dem Balkon bei einem Weinchen vorgestellt hat, jetzt zwei Monate später wirklich in Perfektion dort hängt und es dann am Model zu sehen und sieht, es funktioniert, es erhebt genau die Stellen hervor, die man hervorheben möchte. Es gibt dem Model genau den Look, den man sich vorgestellt hat und danach zu sehen, wie das Model sich in dem Kollektionsteil ganz anders bewegt und weil natürlich jedes Teil hat einen eigenen Look und was das mit dem Model macht und gerade wenn das genau den Eindruck beim Model hervorruft, den ich mir vorgestellt habe, das ist natürlich dann schon...
Also geht es da wieder dann vor allen Dingen auch darum, ja, das Ziel quasi umgesetzt zu haben, die Botschaft nach außen hin austragen zu können und eben darauf stolz dann auch zu sein, dass man das quasi geschafft hat auch vor allen Dingen. Was würdest du sagen, sind so generelle Eigenschaften, die ein guter Designer mitbringen sollte?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist super wichtig, dass man eine ganz eigene Designsprache hat, dass man sich selber zu einem Teil in seiner Kreativität gefunden hat, dass man genau weiß, wie gehe ich an ein Projekt heran, dass man in diese Sicherheit hat zu wissen, egal was ich jetzt entwerfen muss oder für wen, denn nicht jeder hat den Luxus, sein eigenes Brand zu haben und nur das zu machen, was man selber möchte. Und selbst da kommen Leute auf dich zu und sagen, okay, wir müssen uns jetzt in die und die Richtung bringen, um es halt auch zu verkaufen. Dass man da sich selber so sicher, dass man weiß, egal was auf einen zukommt, man kann es immer umsetzen und daraus immer was sehr Eigenes machen und auch diesen Anspruch zu haben, etwas Eigenes zu entwickeln und nicht etwas ja zu kopieren oder in irgendeiner Form dann eine Abkürzung zu nehmen, sondern dass man da ganz klar weiß, wer ist man, so dass genau diese Energie, diese Selbstsicherheit auch in die eigenen Kollektionen mit eintreten.
Ja, spannend dazu sagen, auch dass es vor allen Dingen auch darum geht, ja seine eigene Bildsprache zu entwickeln und eben nicht zu gucken, ja was machen andere, sondern eben seine eigene persönliche Botschaft nach außen auch zu tragen. Sind, wenn du deine Sachen designst, ist das dann so, dass du dich manchmal an aktuellen Trends auch orientierst, wo du jetzt gerade von Kopieren gesprochen hast? Also ich rede da wirklich von Orientieren, nicht Nachmachen. Mhm. Oder ist das wirklich komplett frei? Also dass du sagst, okay, du guckst gar nicht, was ist gerade angesagt, welche Looks kommen gut oder verkaufen sich vor allen Dingen gut? Also wie gehst du damit so um?
Da muss ich sagen, ganz dreist, gucke ich da gar nicht drauf. Das klingt jetzt sehr blauäugig und sicherlich in einer permanent wachsenden Professionalität, gerade wir stehen jetzt kurz vor dem Launch mit der Fashion Week, wenn wir eine 70- oder 100-teilige Kollektion präsentieren, die natürlich auch ganz klar kommerzielle Aspekte hat, denn irgendwo muss das Geld herkommen, das ist ganz klar. Dass man gerade, wenn man es nach unten skaliert und eine breitere Masse erreicht, muss selbstverständlich geschaut werden, wo sind die Trends, was möchte die Masse, dass man immer Teile hat, die zwar eine sehr eigene Designsprache haben, aber trotzdem gerade dem Zeitgeist einfach entsprechen. Dadurch, dass ich mich sowieso mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetze, ist eine Aktualität ohnehin gegeben, aber es ist im Moment einfach noch Haute Couture, die jetzt diesen Anspruch hat, die Körperlichkeit, Sex, Liebe, Attraktivität hervorzuheben, zu unterstreichen. Und das ist sehr zeitlos. Und deswegen, ich habe eine sehr, sehr klassische Silhouette, die ich arbeite immer sehr nah am Körper. Das hat einfach eine zeitlose Silhouette, die man immer wieder aufgreifen kann. Und dadurch, dass ich viel mit Prints arbeite, die sowieso aus einer aktuellen Situation meistens entstehen, ist da die Aktualität einfach, denke ich mal, auch gegeben. Aber gerade wenn man jetzt später über Subbrands, wie zum Beispiel Versace Jeans Couture, die sind natürlich auch, haben ihre klassische Designsprache, aber gucken natürlich, okay, was kauft die breite Masse, damit die Leute sich jetzt nicht 2000 Euro für eine Jacke leisten können oder nicht leisten wollen, aber 250 Euro für eine Jacke ausgeben, wo dann auch im Endeffekt Versace draufsteht, was spricht diese Leute am meisten an? Das muss natürlich geguckt werden.
Ja, ich denke, da geht es vor allen Dingen dann auch immer darum, in welchem Rahmen bewege ich mich gerade, welche Stilrichtung habe ich denn insgesamt, und du machst ja gerade Haute Couture, das ist halt eben nicht die Alltagsmode, die man jetzt trägt, wenn man in die Uni geht oder ins Fitnessstudio, das vielleicht sowieso ganz klar, aber ja, dann trotzdem mit dem Aspekt, mit Blick auf die Zukunft, ja, dann doch zu gucken, okay, irgendwann müssen sich Kleider ja auch ein Stück weit, ja, dann verkaufen. Das funktioniert ja eben nur, wenn man guckt, was wollen die Leute eigentlich überhaupt.
Genau. Ne?
Aber wie du auch ganz richtig gesagt hast, da trotzdem dann nicht seine eigene Note, sein Stil zu verlieren, sich selbst zu verlieren.
Richtig.
Jetzt, ja, wenn wir gerade schon darüber sprechen, Verkauf, wer soll später Abnehmer deiner Klamotten sein oder wer ist gerade aktuell Abnehmer deiner Mode? Hast du eine bestimmte Zielgruppe, die du ansprechen möchtest?
Gerade da ist es gerade sind wir in einer sehr interessanten Situation, denn im Moment ist es so, dass wir offiziell noch gar nicht gelauncht sind. Klar, ich war ist auf den verschiedenen Fashion Weeks noch verschiedene Kollektionen gezeigt. Das dient allerdings nur zur Investorensuche, zum Brandbuilding und zum Erweiterung meines Portfolios. Was super funktioniert hat, denn mein Portfolio ist sehr reichhaltig und ich habe die richtigen Investoren gefunden, was halt schon mal der erste Schritt ist. Aber im Moment dient die Hauptkollektion, die klassische Couture-Kollektion, was man halt in Mailand auf den Fashion Weeks, Paris und sonst wo zeigt, dazu Reichweite zu schaffen und meinungsbildende Menschen, seien es jetzt Influencer oder Sänger, Schauspieler, auszustatten, was ganz viel über Stylisten funktioniert. Das heißt, jetzt die richtigen Leute anzusprechen, die meine Mode sehen und das dann an die Magazine weitergeben, die damit Editorials ausstatten, die jetzt nicht von mir selber organisiert sind, sondern die von Magazinen genutzt werden, dass Dinge angefragt werden von, wie schon gesagt, meinungsbildenden Menschen. Das ist die Grundlage, das dann auch nach unten zu skalieren. Jetzt ein Kleid, kann ich dir gleich mal zeigen, dass man das nicht im Alltag tragen kann, ist klar, aber das hilft uns, die Awareness für unser Brand und für unsere Designsprache zu schaffen. Und diese Looks kann man dann nach unten skalieren, um da dann auch in den größeren Massenmarkt zu gehen. Aber es wird halt extrem hochpreisig sein. Deswegen Massenmarkt ist es sowieso nicht, sondern es sind sowieso Menschen, die meine Kollektion nutzen, um wiederum deren Reichweite zu bespielen, weil meine Kollektion denen wiederum hilft, aktuell zu sein, influential zu sein und da einfach sich selber, auf ihren eigenes Brand einzuzahlen.
Ja, total verrückt, so zu hören, dass man ja quasi etwas schafft, was sowieso erstmal nicht für die breite Masse gedacht ist, sondern wirklich halt eben extravagant ist und dass man im Zuge dessen dann daraus quasi einen, wie kann man das nennen, ein Zweitprodukt, also hier von Produkten zu reden, ist natürlich jetzt für einen Designer wahrscheinlich...
Ich bin hier schon für das Marketing und natürlich möchte ich damit Geld verdienen. Es geht mir in erster Linie ja um die Kreativität, aber ich möchte hier wirklich ein Business aufziehen, was rentabel ist. Gerade jetzt in dieser wirtschaftliche Ebene von diesem Business reinschauen zu können und da wirklich auch reinwachsen zu müssen, sei es jetzt mit Rentabilitätsplänen, die ich lernen musste, selber zu erstellen, weil ich mir nicht leisten konnte, jemanden dafür zu bezahlen. Das ist eine Leidenschaft auch von mir und ich möchte natürlich die sehen, dass diese Skikollektion sold out ist für den ersten Drop und man gucken muss, wie kann man nachproduzieren. Darum muss es schon gehen und wir werden immer Produkte haben, die wirklich auch das imitieren, was man auf der Fashion Week gesehen hat, genauso wie jedes andere Brand es macht. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal launchen und dann kann man die Leute ganz anders abholen.
Was sind da besonders wichtige Marketingaspekte? Du hast gerade schon angesprochen, dir sind meinungsbildende Persönlichkeiten auch wichtig, dass die für deine Mode auch irgendwo ein Stück weit einstehen, dass deine Zielgruppe auch ist. Jetzt stelle ich mir auch das Thema Social Media super relevant vor. Was sind da so für Möglichkeiten, Mode zu präsentieren? Siehst du da irgendwelche Chancen?
Ja, absolut. Also ich meine, Social Media Marketing, das wird unser erstes Bein sein, um auf eine sehr simple Art und Weise eine sehr große Reichweite bespielen zu können. Eine Reichweite, die aber, wie gesagt, nicht nur Endkunden, sondern auch andere meinungsbildende Leute erreicht, die dann wiederum sehen, dass sie meine Mode nutzen können, um weiter meinungsbildend überhaupt zu funktionieren. Und ich denke, das ist der erste Weg in den Erfolg. Und dann, dass man daraufhin dann weitere Printmedien schaltet, klar, aber das muss natürlich erstmal wachsen. Und das geht über Social Media selbstverständlich am einfachsten.
Ja, ich glaube, das ist einfach ein Bereich, der auf allen Ebenen relevant ist oder immer relevanter auch wird. Und da auch ganz klar, da Instagram ja auch zum Beispiel auch ein visuelles Medium ist, auch super geeignet ja zur Präsentation von Mode auf allen möglichen Ebenen. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar hattest du gerade angesprochen, dass, wie gesagt, ihr quasi eine Startkollektion habt, mit der ihr dann auf die Fashion Weeks geht, die ihr dann präsentiert. Daraufhin quasi ein Outfit für die breite Masse daraus entsteht. Wie kann man sich das vorstellen? Wird das Kleid oder die Jacke dann einfach abgespeckt, indem man sagt, okay, wir nehmen da jetzt einfach ein paar Teile ab? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie aus dem quasi extravaganten Look dann etwas wird, was für die breite Masse gemacht ist?
Also rein schon vom preistechnischen her wird es für die breite Masse ist es sowieso nicht. Das heißt, selbst wenn man jetzt eine abgespeckte Version in Anführungsstrichen hat, ist es immer noch so speziell und auffallend, dass man das genauso auf einem Event tragen könnte, wie jetzt das Teil, was auf dem roten Teppich dann läuft oder auf der Fashion Week gelaufen ist. Ein klassisches Beispiel ist, wir haben ein Kleid, auf das wir jetzt wirklich, glaube 10 Tage lang bestimmte Dinge aufgesteckt haben. Das kann ich jetzt noch nicht erwähnen, weil das wird dann erst auf Fashion Week realisiert. Das kann man natürlich nicht machen. So ein Kleid würde, weiß ich nicht, 30.000 Euro kosten, um das zu releasen. Das haben wir aber ganz eine ganz clevere Art und Weise als Print umgesetzt, sodass man diese visuelle Kraft trotzdem umsetzen kann, trotzdem tragen kann, weil die Idee, mit der wir da auf ein sehr spezielles Popkultur-Thema reagiert haben, halt für mich sehr wichtig war. Aber so ist es halt tragbar. Es muss nicht unbedingt bezahlbar sein, aber es muss zumindest tragbar sein. Denn mit so einem aufwendig hergestellten Kleid kann man nicht mal sitzen oder sich bewegen. Alles andere macht dann das Leben zumindest möglich.
Ja, das darf man dann auch nicht vergessen. Irgendwie Mode soll nicht nur gut aussehen, sondern auch irgendwo ein bisschen praktisch sein. Also, dass man sich wenigstens bewegen kann, das sollte, glaube ich, gegeben sein. Vor allen Dingen, wenn du möchtest, dass Leute deine Kleider auf großen Events dann auch tragen können. Und wie ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, geht es halt dann vor allen Dingen auch darum, wie kann ich das, was ich gerade schon umgesetzt habe, einfach so umändern, dass es A, irgendwo ein Stück weit nicht kostengünstiger ist, aber einfach einfacher von der Herstellung her ist, einfacher auch dann zu tragen ist dann am Ende des Tages auch. Hast du da auch vielleicht konkret eine Persönlichkeit oder mehrere Persönlichkeiten, wo du sagen würdest, da möchte ich unbedingt, dass die irgendwann mal ein Kleidungsstück von mir tragen?
Ja, tatsächlich gibt es da mehrere Personen, die ich schon sehr früh in meinem Schaffungsprozess so finalisiert habe, als die, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Das ist so ein Cardi B, weil mir ihre Attitüde einfach super gefällt und ich sie als Person einfach super. Also einmal mag ich ihre Musik, aber auch die Kunst hinter ihren Musikvideos und das begeistert mich einfach und das passt sehr gut zu dem, was wir machen. Mhm. Deswegen auf jeden Fall sie.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein unglaubliches Gefühl sein muss, wenn du Mode designst, die sehr ausdrucksstark ist und das in Kombination mit eben einer Persönlichkeit, die selber auch noch so eine große Ausstrahlung und so einen Ausdruck in ihrer eigenen Kunst hat, das in Kombination ist natürlich das absolute Highlight und ich glaube auch für jeden Designer, ja, damit total. Solchen Künstlern zusammenzuarbeiten, Wahnsinn.
Es legitimiert einen halt auch als Designer, das muss man ganz klar sagen, so wie einen der erste Verkauf auf seiner Webseite als schaffenden Designer legitimiert, ist es natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, seine Ideen auf der Leinwand der Welt zu sehen, das ist natürlich schon, das sollte dann jetzt auch unser nächster Schritt sein.
Jetzt steht und fällt am Ende des Tages natürlich alles mit der Kleidung selbst, aber es geht ja dann auch vor allen Dingen um die Präsentation, weil was nützt einem ein schönes Kleidungsstück, wenn am Ende des Tages die Präsentation nicht so rübergebracht wird, wie man sich das vorgestellt hat. Dafür sind Models super wichtig, die da ihren ganz entscheidenden Job, denke ich, erfüllen müssen. Nach welchen Kriterien wählst du deine Models aus? Worauf achtest du da besonders?
Ich hatte tatsächlich erst letztens diese eine ähnliche Unterhaltung mit der Veranstalterin meines Fotoshootings. Es ist super wichtig für mich, dass ein Model einen gewissen Ausdruck im Gesicht hat, der eine Geschichte erzählt. Und das hat nicht jedes Model. Es gibt viele Models, die sehr schön aussehen, ästhetisch, die aber, wenn man jetzt ein Bild macht, nicht unmittelbar Mut kommunizieren. Jetzt mit den Models, mit denen ich zusammenarbeite, die haben das, da weiß ich, die haben das drauf, die brauchen nur in die Kamera zu gucken und es funktioniert. Klar ist auch nicht jedes Bild perfekt, aber auf jeden Fall jedes zweite. Und es kommuniziert immer eine ganz klare Stimmung und da muss ich nicht erst sagen, guck mal so oder biete das an, sondern das ist da. Das ist sehr selten, aber wenn man dann einmal die richtigen Models gefunden hat, dann kann man das immer wieder darauf zurückgreifen und man sieht einfach, ist ein Model selbstsicher, ist ein Model abgehoben oder arrogant, ist ein Model super fröhlich mit der Situation. Das muss natürlich immer zum grundsätzlichen Thema passen, aber wenn ein Model die Möglichkeit hat, über das Gesicht, über die Körperhaltung die Kleidung nochmal zu unterstreichen und hervorzuheben, dann das ist auf jeden Fall etwas, wonach ich schaue. Also nach dem Blog, ja.
Das heißt, da ist wieder Vielfältigkeit, ja, und spielt eine große Rolle, aber auch eben dieses gewisse Etwas, von dem alle irgendwie immer sprechen. Ich glaube, das ist auch super schwer in Worte zu fassen, was eine Ausstrahlung oder diese Aura eines Menschen dann letzten Endes ausmacht, weil ich glaube, das ist einfach immer dieses Gefühl, was transportiert wird, was manchmal so gar nicht in Worte zu fassen ist und man denkt sich so, ja, die ist es oder der ist es und die bringt das einfach rüber, was ich eben halt dann ausdrücken möchte, auch irgendwo ein Stück weit.
Es ist super schwierig, dass gerade wenn man Angestellte hat, die etwas für einen organisieren, weil man kann ab einem gewissen Punkt, kann man nicht mehr sich um alles kümmern, genau das zu vermitteln, weil nicht jeder dieselbe ästhetischen Anspruch hat oder Ästhetik anders versteht. Deswegen ist es für mich gerade wichtig, dass wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dass ich die vorher gesehen habe. Das war bisher jetzt nicht immer möglich, aber dass man jetzt in Zukunft wirklich schaut, bei Fittings lässt man die Leute erstmal kommen. Das heißt, man lässt 100 Models kommen, entscheidet sich im Endeffekt für 15, aber dann hat man gesehen, wie ist das Model gelaufen, wie war das Gesicht. Und dann habe ich die Möglichkeit selber halt dieses Gefühl für das Model zu schauen oder zu erfahren und zu gucken, ob das mit dem Look dann auch zusammenpasst.
Ja, da hört man auch wieder deinen Drang zum Perfektionismus raus, dass eben auch das bis ins letzte Detail stimmen soll. Für mich hört sich das so ein bisschen an, als wärst du in der Vergangenheit mal ja unzufrieden auch gewesen mit der Wahl eines Models. Oder war das schon mal der Fall, dass du dachtest, okay, das ging jetzt wirklich gar nicht? Woran hat das dann in dem Moment vielleicht gelegen?
Also da muss man ganz klar sagen, ich habe so die ersten wirklich größeren Shootings, die ich schon in der Uni gemacht habe, die waren immer in der Kombination mit meinen guten Freunden, die meine Models sind oder die gute Freunde werden durften. Deswegen, die haben sowieso immer funktioniert. Es war natürlich, wenn man TFP-Models nutzt oder von Agenturen New Faces nutzt, natürlich funktioniert da nicht jedes, aber ich hatte wirklich immer super Glück, dass immer genug Bilder da waren, die super ausgesehen haben. Aber dadurch, dass ich erst jetzt auch durch die neuen finanziellen Mittel jetzt in eine ganz andere Situation komme, wo man wirklich Dinge anleitet und wo man jetzt ein Team von 15 Leuten hat, dann muss es natürlich passen. Also dann, wenn dann die Bilder nicht gut aussehen oder der Fotograf es nicht so macht, wie man sich das vorstellt, was jetzt nicht der Fall ist. Aber sowas ist natürlich in der Vergangenheit vorgekommen, weil man auch mit Menschen, die es umsonst gemacht hat, zusammengearbeitet haben. Das geht dann jetzt natürlich da nicht mehr. Aber da habe ich bisher eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, dass alle mitgezogen haben und wirklich ihr Bestes gegeben haben.
Ja, am Ende des Tages ist halt es ist halt einfach wichtig, dass dann doch alles so läuft, wie man es geplant hat, um dann eben nicht unnötig Zeit zu verlieren und sich an Kleinigkeiten aufzuhalten, wenn ein Model vielleicht nicht direkt versteht, was es machen soll und so. Da ist dann, je professioneller man selber wird, umso professioneller möchte man ja dann auch sein Umfeld haben, umso höher werden die Ansprüche eben auch an die anderen, an die Menschen, die zusammen Absolut. Mit einem im Team arbeiten.
Und Zeit ist Geld. Das heißt, so ein Shooting, gut, jetzt haben wir es noch recht günstig umsetzen können, aber so Shootings kosten normalerweise, fängt bei 20.000 Euro an und da hat noch keiner viel verdient und geht bis zu 500.000 Euro. Desto höher der Einsatz wird, desto besser muss dann natürlich das Ergebnis sein, logischerweise.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Jetzt ist der Trend ja vor allen Dingen, wenn man zumindest Germany's Next Topmodel und anderen Plattformen, die sich mit dem Bereich Modeln auseinandersetzen, glauben mag, geht der Trend ja vor allen Dingen Richtung Vielfalt. Klein, groß, dick, dünn, ganz egal welche Hautfarbe, ganz nach dem Motto, jeder kann Model werden und jeder kann vor die Kamera gehen. Würdest du sagen, das ist im Haute-Couture-Bereich speziell auch so oder legt man da immer noch auf Wert auf die klassischen Maße, auf die klassischen so Vorstellungen, die man von einem Model hat?
Also zunächst mal bin ich ein ganz großer Fan von Diversität. Das ist sicherlich gerade jetzt im Haute-Couture-Bereich ist die grundsätzliche Vorstellung von einem Model noch sehr festgelegt auf das, was man sich vorstellt. Was allerdings auch jetzt immer mehr aufbricht, was mich extrem beeindruckt hat, ist bei Moschino, ob es jetzt die vorletzte Show war, dass auch Models mit körperlichen Einschränkungen die Plattform bekommen, denn für mich ist jeder Mensch hat etwas Wunderschönes. Natürlich geht es um Ästhetik und eine gewisse Ästhetik, die sich der Designer vorstellt oder auch der Kunde vorstellt, aber dass dieses klassische Bild von Ästhetik immer mehr aufbrechen darf und diverser werden kann und darf, das ist einfach jetzt unser Zeitgeist. Zeitgeist ist ein sehr interessantes Wort, weil das unmittelbar beschreibt, was gerade vorgeht. Und für meine Shows wünsche ich mir auf jeden Fall auch Models, die nicht alle Größe 34 haben oder einer gewissen Ethnie entsprechen, sondern dass man da wirklich, dass jeder, der meine Kollektion anguckt, sich in irgendeiner Form abgeholt findet, sei es jetzt über die Größe, sei es über die Ethnie oder die oder andere optische positive Faktoren. Das ist, denke ich mal, wo wir jetzt gerade mit dem Team dran arbeiten, zu schauen, wie bringen wir genau diesen Gedanken von Inklusion zusammen und auf das Ganze auf eine High-Fashion-Art und Weise.
Das heißt, der damalige Trend, dass man gesagt hat, okay, ein Model muss Größe 34 haben und super dünn, super schlank sein, kommt vielleicht auch irgendwo ein Stück weit daher, weil das Verständnis von Ästhetik einfach ein ganz anderes war, als wie wir es vielleicht heute haben.
Nee, das Verständnis ist dasselbe. Es ist ein kulturelles Konstrukt, was wir leben in unserer Gesellschaft, leben wir einfach im Überfluss und gerade Models zu sehen, die sehr schlank sind oder Frauen, Männer, die sehr schlank sind, muskulös trainiert, je nachdem, das kommuniziert einfach Wohlstand, weil man die Disziplin zusammengebracht hat, so auszusehen, obwohl man eigentlich hätte ganz anders aussehen können. In anderen Ländern, wo noch immer starker Mangel herrscht, ist mir eine ganz andere Vorstellung von Ästhetik, weil da korpulentere Körperfiguren einfach für Wohlstand stehen und das ist etwas, was begehrt wird und dementsprechend wird da ein ganz anderes Körperbild als schön erachtet und gerade das ist, denke ich mal, super wichtig, einfach zu verstehen, dass Ästhetik einfach auch ein Konzept ist, was aus unserer gesellschaftlichen Situation entsteht und das einfach damit zu spielen, aufzubrechen, finde ich eine schöne Aufgabe, sich damit jetzt auch gesellschaftlich bewusst auseinanderzusetzen, denn dieses Thema kommt Gott sei Dank immer mehr in den Fokus und da Teil davon zu sein und hoffentlich die richtigen Impulse zu setzen, aber ich möchte natürlich auch lernen, das ist, denke ich, das ist für mich einfach eine sehr schöne Situation.
Ja, spannend, vor allen Dingen, wenn man überlegt, ja.
Jetzt bin ich aber politisch korrekt, also ich kann gar nicht mehr, also wow.
Ja, super spannend, wenn man so wirklich überlegt, dass Ästhetik ja irgendwo einen total gesellschaftlichen Ursprung hat, total kulturell auch verknüpft ist und vielleicht auch deswegen ja unser Verständnis von, wie hat ein Model letzten Endes auszusehen, immer vielfältiger wird, weil auch unsere Gesellschaft, das Gefühl habe ich zumindest, auch immer vielfältiger, immer aufgeschlossener wird, auch gegenüber anderen Kulturen und sich das Ganze auch irgendwo ein Stück weit immer mehr vermischt oder man sich einfach austauscht und guckt, hey, was machen denn andere Kulturen, was ist da gerade im Trend, was sind deren Werte und Normen, dass man das mit den eigenen abgleicht und sich dahingehend eben dann auch die Ästhetik verändert und die Vorstellung, wie ein Model oder auch eben Mode auszusehen hat.
Absolut, das hast du am Anfang gesagt, das kann jetzt jeder Model sein, da muss ich aber trotzdem auch ganz politisch unkorrekt sagen, nein, aus dem einfachen Grund, es kann auch nicht jeder Steuerberater sein. Das ist, und ich denke, da fühlen sich viele Models auch einfach angegriffen, zumindest in einer gewissen Art und Weise, weil das so laufen zu können, sich so bewegen zu können, so viel Grazie zu kommunizieren, das ist halt auch ein ganz eigener Beruf und muss auch so gewertschätzt sein. Und das ist unabhängig davon, wie welche Körpergröße oder welche Körperform man hat. Denn auch da, wie du gesagt hast, werden wir immer inklusiver und Gott sei Dank ist es so. Aber auch Models, die nicht den klassischen alten Vorstellungen entsprechen, die aber trotzdem sehr erfolgreich in diesem Beruf sind, haben eine gewisse Größe, haben eine gewisse Ästhetik, die sie trotzdem, die sie trotzdem kommunizieren und einen gewissen Look, eine gewisse Art und Weise sich zu geben. Und das ist etwas, was einfach auch nicht jeder leisten kann und sich auch nicht jeder mit wohlfühlt. Ich glaube nicht, dass jeder unbedingt Model sein möchte. Ja, das noch ganz kurz dazu.
Ich denke auch, dass es vor allen Dingen da ganz klar wichtig ist zu unterscheiden, dass wir hier einmal von äußerlichen Faktoren sprechen und einmal von wirklichen Fähigkeiten. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, nicht jeder kann Steuerberater werden und nicht jeder kann Broker werden oder Wirtschaftsingenieur oder was auch immer. Du brauchst eben gewisse Fähigkeiten, absolut, um diesen Beruf ausüben zu können. Und unabhängig davon, wie jetzt jemand aussieht, wie du gesagt hast, egal welche Körpergröße du hast, es geht da wirklich um die Fähigkeiten, die ein Mensch halt eben mit sich bringt, um diesen Job erfüllen zu können, weil es eben nicht nur um äußerliche Faktoren geht, sondern es geht irgendwo ein Stück weit auch um die Ausstrahlung, die man nach außen trägt, um die Art und Weise, sich bewegen zu können vor der Kamera, sich präsentieren zu können, das eben transportieren zu können, was man eben auch innerlich fühlt, das nach außen zeigen zu können, das kann halt eben auch nicht jeder. Und dass man da vielleicht nochmal klar unterscheidet, okay, man redet hier einmal von wirklich körperlichen Dingen, für die dann vielleicht keiner was für kann, was ganz klar Genetik ist, aber eben auch von anderen Dingen wie den Eigenschaften und dass da halt dann eben nicht
das Paket muss stimmen. Ist. Und das stimmt nun mal nicht bei jedem. Deswegen möchte auch nicht jeder Model sein, deswegen haben wir alle ganz unterschiedliche Talente. Und man muss auch sagen, gerade diesen ästhetischen Faktor, der ist ganz unabhängig von der von Körperform, Hautfarbe, was auch immer ist, den aber jedes Model auf ganz eigene Weise mitbringt, weswegen diese Person dann als Model arbeiten können, ist natürlich auch etwas, wo Menschen aufschauen.
Ja, deswegen immer so, du hattest ja gerade ganz am Anfang, bevor wir das Thema angesprochen haben, gesagt, okay, jetzt werde ich mal politisch nicht so korrekt, nicht jeder kann Model werden. Aber ich glaube, das kann man eigentlich wirklich an der Stelle auch wieder revidieren, wenn man sagen muss, man kann ja auch sagen, nicht jeder kann Sänger werden, wenn du nicht, also so, du kannst dir viele Dinge aneignen und lernen, das will ich damit nicht sagen, genauso wie du deine Stimme trainieren kannst, deinen Ausdruck trainieren kannst, üben kannst, auf dem Catwalk zu laufen. Also ich will da niemanden wirklich entmutigen und ich glaube, du andersrum auch nicht. Aber muss da auch einfach irgendwo ein Stück weit wieder realistisch sein und ganz klar gucken, was habe ich denn überhaupt für Fähigkeiten? Was kann ich selbst überhaupt? Und dann sollte man sich auch gar nicht hinter die Frage stellen können, ist das jetzt politisch korrekt, wenn ich sage so, hey, das kann halt nicht jeder. Also ich glaube, also
mit dieser Debatte so, will ich mich auch nicht auseinandersetzen, weil das kann einem so schnell
um die Ohren fliegen auch. Eben. Ja. Um das Thema vielleicht jetzt abzuschließen, hätte ich zu guter Letzt noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, bevor du dein eigenes Modelabel gegründet hast, welchen Ratschlag würdest du jetzt deinem jüngeren Ich gerne mit auf den Weg geben?
Vertrau in deinen Instinkt und mach alles ganz genauso, wie du es gemacht hast.
Kurz und knapp. Vertrauen in sich selbst zu haben und auch dahingehend, dass du stolz auf dich bist, das so umgesetzt zu haben. Und
ich würde mir selber sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Vertrau in deinen Instinkt und bleib dir selber treu. Und das ist das, was ich getan habe. Und das hat gut funktioniert. Gott sei Dank.
Lieber Martin, vielen lieben Dank für das wirklich aufschlussreiche Interview, dass du uns mal ein bisschen in die Fashion Industry hast reinhören, reinschnuppern lassen. Und ja, vielen lieben Dank für deine Zeit auch.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank für diese tolle Plattform und die Möglichkeit, über mich selber zu sprechen.
In diesem Sinne, tschüss zusammen.